hier unter uns sitzt, aber nicht nur, sondern auch seine Co-Referentin, Professor Dr. Antje Schlottmann, die gemeinsam anlässlich Corona, weiß ich nicht, aber jetzt im Sommersemester ein gemeinsames Seminar gemacht haben. Herr Holthoff ist an der Hochschule Coburg, während Frau Schlottmann an der Goethe-Universität in Frankfurt ist, und sie haben eben gemeinsam dieses Projekt vorbereitet und durchgeführt. Frau Schlottmann ist Professorin für Geographie und Didaktik am Institut für Humangeographie. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Konstitution von Natur und Raum in Sprach- und Bildpraxis und in der Vermittlungspraxis. Herr Holthoff ist seit 2011 Professor für Wissenschaftsforschung und Wissenschaftskommunikation an der Hochschule Coburg, und sein Schwerpunkt ist die Kultur- und Wissensgeschichte. Er hat jetzt zuletzt 2019 über den Begriff des Horizonts einen längeren Artikel geschrieben und problematisiert, wie er verwendet wird. Und jetzt dieses Seminar, was Sie zusammen gemacht haben, wir sind sehr gespannt. Danke.
Darf ich kurz fragen, ob Sie mich hören und verstehen können?
Ja, wir hören dich. Hallo,
Antje. Dann sage ich einen herzlichen Gruß in die Runde aus dem neuen Hotspot Frankfurt und bedanke mich schon mal für die Möglichkeit, das hier dann doch noch gemeinsam machen zu können, und natürlich auch für die Einladung und das gesamte Programm. Und jetzt lasse ich aber erstmal dem Christian hier das Anfangswort.
Ja, wir sind auch schon beide über 35, muss man leider sagen. Trotzdem haben wir uns bemüht, die moderne Technik zu nutzen, aber wir haben keine PowerPoint-Präsentation. Wir zeigen nachher, wenn es klappt, zwei Poster von Studierenden, die in unserem Seminar entstanden sind. Ich möchte mich auch nochmal herzlich bedanken für die Einladung und für das Interesse an unserem Seminar und an der Arbeit der Studierenden, die wir gleich auch vorstellen werden, die wir auch eingeladen haben, das mit, also selber ihre Arbeiten zu präsentieren. Das hat leider nicht geklappt, weil die Studierenden von heute auch alle berufstätig sind und so kurzfristig jetzt keine Zeit hatten. Für uns war es kurzfristig, weil wir die Poster jetzt erst bekommen haben vor 10 Tagen. Wir können, glaube ich, sehr gut anschließen an das, was wir gerade gehört haben. Also die Pluralität der Narrative, das ist etwas, was bei uns auch ganz wichtig war. Auch die Idee mit den Geldflüssen, eine Karte der Geldflüsse, also eine ganz andere Art von Karte. Solche Karten gibt es. Ja? Es gibt sehr, sehr gute moderne Kartografie. Das finde ich eine sehr gute Anregung. Und das ist visuell ganz leicht verständlich und kann auch so einen Aha-Effekt vielleicht auslösen. Unsere Frage ist jetzt nicht, wem gehört der Berg, sondern eher, wer nutzt die Berge oder die Natur im Allgemeinen. Nicht vielleicht, wie soll man im Alpenraum leben, sondern wie lebt man im Alpenraum. Und diese Fragen haben wir thematisiert in einem Seminar, was wir beide, Antje und ich, gemeinsam durchgeführt haben am Institut für Humangeographie in Frankfurt im letzten Sommersemester. Der Titel des Seminars lautete Inszenierung und Kommodifizierung von Naturraumerlebnissen. Also da steckt auch die Ökonomisierung schon mit drin. Und wir haben uns als Beispiele dafür vor allem die Bereiche Tourismus, Alltagskulturen und Sport ausgesucht. Und die Fragen, die wir gestellt haben, anhand von verschiedenen Beispielen und Projekten, die dann auch die Studenten selber durchgeführt haben, die Fragen waren Fragen wie, um was für Räume handelt es sich? Um was für eine Natur handelt es sich? Wie wird sie in Wert gesetzt oder ökonomisiert? Was erleben die Menschen dort eigentlich überhaupt? Und wie werden diese Erlebnisse vermittelt oder wie vermitteln die das erleben, selber ihre eigenen Erlebnisse, in welchen Medien zum Beispiel? Und Themen, die die Studenten sich selber gewählt haben für Poster, die Leistung, die Seminarleistung dann ausgemacht haben, waren zum Beispiel Wanderpässe, aber nicht in den Bergen, sondern im Frankfurter Grüngürtel, wo es das auch gibt. War die Naturinszenierung bei Outdoor-Ausrüstern wie zum Beispiel Globetrotter? was ein sehr spannendes Thema ist und eine Erlebniswelt für sich, waren Naturbilder in der Werbung, zum Beispiel im Falle von Hundefutter mit dem inspirierenden Namen Wolfsblut. Wir hatten gerade schon die Wölfe. War das Thema Urban Gardening, war das Thema Schwimmen mit Haien im Meer als touristisches Angebot. Das hat der eine oder andere von Ihnen vielleicht auch schon mal gebucht. Also ich habe es zumindest mal angekündigt gesehen. Sind zwei Poster, die wir Ihnen gleich noch genauer vorstellen wollen. Aber bevor wir darauf kommen, wollte ich Antje auch noch mal die Gelegenheit geben, was aus ihrem Background und aus Sicht der Humangeografie zu sagen.
Ja, ich wollte, danke Christian, einen ganz kurzen Hintergrund liefern zur humangeografischen Perspektive. Die Humangeografie ist ja so ein Fach, was sich nicht so richtig gut bisher in dem, was sie macht, in die Gesellschaft transportiert.
Deswegen, es raschelt sehr laut, Antje, bei dir. Irgendwie das Papier hören wir, glaube ich, sehr laut. Es raschelt.
Jetzt?
Ja. Jetzt ist besser.
Ist es besser?
Ja.
Okay, dann fange ich nochmal von vorne an. Also Humangeografie ist eine Disziplin oder eine Teildisziplin, die sich in dem, was sie tut, nicht ganz so gut in die Gesellschaft transportiert. Und das liegt meines Erachtens unter anderem daran, dass zwischen der Humangeografie, wie sie an der Universität gelehrt wird, und der Schulerdkunde doch eine relativ große Diskrepanz immer noch herrscht. Und deswegen müssen wir uns so als HumangeografInnen immer so ein bisschen erklären. Und hier ist das insofern bedeutend, weil das Fach in der Tat so in den letzten 20, 30 Jahren doch einen ziemlich großen Wandel durchlaufen hat. Und dieser Wandel bezieht sich vor allen Dingen auf, wer hätte es gedacht, den Raum. Und die Frage und die Art und Weise, wie der Raum begriffen wird. Und da hat sich eben in dieser letzten Periode eine ziemliche Abkehr von einem einseitigen Raumverständnis durchgesetzt. Also es ist nicht nur der eine Raum, der da draußen liegt und der für alle irgendwie gleichermaßen sich darstellt. Und vieles von dem haben wir jetzt auch in den letzten Vorträgen auch schon mit angeschnitten. Sondern es geht vielmehr darum, verschiedene Raumkonzepte einerseits für die Wissenschaft in Einklang zu bringen, in Anschlag zu bringen, und also mit verschiedenen Raumkonzepten zu arbeiten und so Welt und, da sind wir bei dem Thema von heute, natürlich auch Natur zu begreifen. Und auf der anderen Seite geht es aber auch darum, diese Verwendung und das Arbeiten mit diesen verschiedenen Raumkonzepten in der Alltagswelt aufzuspüren, zu analysieren und entsprechend auch die Bedeutung dieser Konzepte für das gesellschaftliche Miteinander dem nachzugehen und das also aufzudecken und aber natürlich dann auch konstruktiv zu fragen, was ließe sich daraus lernen und was ließe sich daraus dann auch praktisch anders machen. Ganz kurz, um dem vielleicht noch eine bessere Vorstellung zu geben, was sind das für verschiedene Raumkonzepte? Da haben wir einerseits eben den metrischen Raum. Das ist so der Raum der Planung, den kennen Sie alle. Das ist nämlich auch der Raum, der Ihnen in Ihrem Navigationssystem entgegentritt, wenn Sie das denn aufrufen. Der ist relativ, weil schlecht gesagt, der ist eigentlich absolut. Der Raum, der ist nicht relativ absolut, der ist wirklich absolut, der ist für alle gleich und darüber können wir uns dann auch verständigen. Das ist also auch eine starke orientierende und verständigungsleitende Funktion. Aber jenseits von diesem metrischen Raum gibt es eben auch noch den wahrgenommenen Raum. Das ist der Raum, den wir schön finden. Das ist die schöne Landschaft, die wir sehen. Und es ist auch der gelebte Raum, den wir Atmosphäre spüren und in dem wir dann eben auch ganz unterschiedlich uns wohlfühlen oder auch nicht wohlfühlen. Und da, das merken Sie schon, werden natürlich diese zwei Begriffe ganz wichtig, des Körpers und des Leibes. Also die Frage eben auch, wie wir körperlich Raum aneignen, was er uns, wie er da mitschwingt. Hier war auch schon von Echoraum und von Resonanzraum die Rede. Das gehört eben auch mit zu diesem Raumkonzept, der Raum der Wahrnehmung. Und ganz wichtig aber am Ende, vielleicht noch mal kurz zur Wahrnehmung, da haben wir natürlich auch eine ganz große Bedeutung für den Tourismus und für letztlich auch den Naturschutz. Also die Frage, wie Raum wahrgenommen wird und wie er bedeutet wird, hat ganz viel damit zu tun, wo wir hinreisen und ganz viel damit zu tun, aber auch, was wir für schützenswert und erhaltenswert erachten. Und jenseits davon, also ganz zentral auch für die heutige Humangeografie, ist aber das Paradigma des Konstruktivismus, das heißt also die Frage nach dem gemachten Raum, nach der Herstellung von Raum. Raum wird alltäglich hergestellt und ist aber auch in dieser Herstellung eingebunden in Strukturen und entsprechend auch in machtvolle Gegebenheiten und machtvolles, ist also von Macht durchdrungen. Dieser gemachte Raum, der kommt uns entgegen, sobald wir den Fernseher anmachen. Also die Medien sind natürlich ein ganz zentraler Teil dieser Herstellung. Aber auch eben die neuen Medien, Instagram, das ganze Posten dort von Naturräumen spielt da eine wesentliche Rolle für deren Aufladung. Und auch das kleine Playmobil-Beispiel, das wir eben hatten, finde ich, gehört da genau auch mit rein. Ja, und vor dem Hintergrund dieser verschiedenen Raumkonzepte und dieses Aufzeichnens gibt es natürlich sehr viele neue Fragen und es gibt viel neue Forschung zu Naturraum, auch zu Wildnis, zum Outdoor, zur Frage, was es uns bedeutet, aber auch eben, wie es machtvoll hergestellt wird. Und da ist ein zentraler Punkt, dass es eben nicht mehr darum geht, nach dem einen Raum oder nach der einen Natur zu fragen, sondern mit vielen Naturen zu arbeiten und diese Perspektive dann auch aufzubrechen. Und eben auch zu fragen, wie diese Naturen inszeniert werden und kommodifiziert werden. Und das ist ja unser Thema gewesen. Und ich denke, dass hier auch gerade fürs Museum sehr spannend ist, auch diese Inszenierung und Kommodifizierung in einen geschichtlichen Kontext des Werdens zu stellen. Und das ist eigentlich jetzt genau der Punkt, wo ich an Christian wieder zurückgebe, der dem jetzt noch eine kulturwissenschaftliche Fundierung beiseite stellt.
Ja, vielen Dank. Ich kann da direkt dran anschließen. Ich werde das ein bisschen straffen, weil wir, glaube ich, mit der Zeit schon ein bisschen vorangeschritten sind. Ich wollte vor allem noch mal unterstreichen, ich habe in meinen alten Seminarunterlagen ein bisschen geblättert, Sätze, die von Studierenden in der Anfangsphase unseres Seminars gekommen sind, die das ausdrücken. Auch vieles von dem, was Antje jetzt in Bezug auf Konstruktivismus und in Bezug auf verschiedene Räume und mediale Gestaltung betont hat. Ein zentraler Satz, ein erster Satz einer Studentin lautete: Man geht nicht mehr einfach wandern, sondern man sucht ein besonderes Erlebnis. Man sucht eine besonders unberührte Natur. Man lässt sich sozusagen wie in eine Inszenierung führen. Und das ist nicht nur eine Wanderkarte, sondern das ist eher multimedial. Das heißt, es ist eine Bilderwelt, eine Kulisse, aber ganz bewusst. Ja, das steht sogar eher im Vordergrund. Zweiter Satz, ein Bild, das in echt viel schöner ist. Also es ist ein Bild. Ja? Man findet Bilder wieder oder man nimmt sie mit, zum Beispiel indem man sie fotografiert oder in irgendeiner Weise dokumentiert und dann natürlich auch hochlädt und anderen zugänglich macht und sich selber vielleicht auch damit schmückt. Also es ist eine Idealisierung, ein Idealisiertsein von Natur, das kann man sagen, war es vielleicht auch immer schon, aber es ist eine neue Radikalität vielleicht, ein Medienwechsel, der zu einer noch stärkeren Aufmerksamkeit führt. Und alle diese Assoziationen, die man mit Natur und auch mit den Bergen vor allem gerne verbindet, unberührt, einsam, frei, die finden sich eben jetzt, die müssen sich jetzt ganz ausdrücklich in diesen Selbstbeschreibungen und in diesen Bildern ausdrücken. Und dritter Satz, der das auch nochmal kommentiert, die Idee, die Wahrnehmung nicht stören zu wollen. Also der Mensch ist gar nicht Teil dieser Kulisse, sondern das ist der Betrachter. Und es geht darum, diese bestimmten Blicke oder bestimmten Orte, wo diese Trendsetter sich selbst schon inszeniert haben, aufzufinden, wiederzufinden, zu bestätigen, zu genießen. Und dann geht es nicht mehr um die Unberührtheit der Natur, sondern mindestens genauso um die Unberührtheit der Bilder, die Authentizität des Bildlichen der Bilder, also ganz ausdrücklich. Wir hatten heute Morgen schon einen sehr guten Vortrag, eine ganz spannende Diskussion, und da spielte, glaube ich, der Körper letztendlich, stand da viel im Hintergrund. Und das ist, hier kommt auch diese Frage, ja, wo ist denn der eigene Körper, wenn wir, oder der eigene Mensch, wo bin ich denn selber? Und das könnte auch eine Reflexion der Naturschutzdebatte sein, die ich auch für zentral halte, also für die Berge. Aber hier auch in der Form, der eigene Fußabdruck ist schon so minimiert, dass die eigene Person und der eigene Körper schon gar nicht mehr vorkommen. Also vielleicht ist das auch eine Koinzidenz, über die man nochmal nachdenken müsste, was die genau bedeutet. Und dann finden sich Resonanz- und Erlebnisräume eben auch in Hashtags, in Links, auf hochgeladenen Bildern in den sozialen Medien. So viel jetzt vielleicht mal so als Rahmen. Und jetzt schlage ich vor, dass wir uns direkt diese beiden Poster angucken. Und da fängt die Antje mit dem ersten an. Können wir das jetzt einspielen? Von der Frau Baumgartner, der Hafenpark. Okay, wir sehen ihn. Noch.
Ich kann es sehen, weil ich habe ja selber vor mir, aber eben genau für die anderen Online-Teilnehmer ist es noch nicht da. Ich könnte es sonst auch selber teilen. Aber es sieht
so, wir sehen
es. Ja, super. Okay.
Dann kannst du schon anfangen.
Ja, in aller Kürze, leider sind ja die Studierenden hier jetzt nicht zugegen, um mir selber ihre Produkte hier vorzustellen. Ich werde das auch jetzt erstmal nur in groben Zügen hier erläutern. Das ist jetzt tatsächlich eben von der Textgröße her nicht besonders gut lesbar. Eigentlich hatten wir ja auch die Idee gehabt, die ganz groß auszudrucken und Ihnen dann vor Ort auch nochmal vorzustellen. Jetzt müssen wir damit ein bisschen umgehen, aber ich denke, Sie sehen schon, wie dieses Poster ein bisschen aufgebaut ist und wie es auch optisch eigentlich gut das transportiert, worum es hier geht. Es geht um das Thema der Inszenierung und Theorie geleitet über das Konzept, um das Konzept der Bühne und der vorderseitigen und der rückseitigen Region, die so eine Bühne immer mit sich bringt und die hier eben auch dargestellt ist, einerseits durch die Scheinwerfer, was also im Rampenlicht hier ist, und dann aber rechts und links durch die beiden Kästchen, die das hinter den Kulissen auch nochmal darstellen. Und die Inszenierung, um die es hier geht, ist einerseits eine Inszenierung des Körpers und der Körperlichkeit, natürlich durch den Sport selber, der in diesem Hafenpark, um den es hier ja geht, auch ausgeführt wird. Der Hafenpark ist ein Park oder einer der ersten Parks in Frankfurt, die tatsächlich partizipativ gestaltet wurden. Es gab eine Bürgerumfrage, bei der sich ein großer Teil für einen Sportpark und Naturerlebnispark ausgesprochen hat, die 2009 war es, glaube ich, gestartet wurde, und entsprechend wurde das dann auch realisiert. Und jetzt kommt neben dieser körperlichen Inszenierung aber eben auch die inszenierte Natur, also der rechte Scheinwerfer hier im Bild, ganz zentral in den Blickpunkt. Denn dieser Hafenpark, so sehr er eigentlich, das sieht man jetzt leider nicht, weil die Bilder sehr klein sind, eben ein Sportpark ist, wo es größere Skateranlagen gibt und wo also gar nicht, eigentlich erst im ersten Blick gar nicht so viel Grün sichtbar ist, Dennoch ist es so etwas wie eine Grünfläche in der Stadt und auch so etwas wie eine Oase in der Stadt, wo eben auch eine Bienenwiese, das ist das rechte Bild oben, noch mit integriert wurde, wo also auch hier nicht nur eben das Körperliche inszeniert wird, sondern eben auch Natur in einer ganz bestimmten Art und Weise dargestellt wird und präsentiert wird. Und das hat nicht zuletzt dann auch mit der inszenierten Stadt zu tun, denn genau das braucht wiederum Frankfurt und die Stadt oder die braucht es, um sich selber als Green City zu inszenieren. Alle die Parks und die Grünflächen und vor allem auch der Grüngürtel von Frankfurt sind ein Teil von diesem Green City Konzept und vor allem dann wiederum auch ein Teil dessen, wie sich eben Frankfurt dann als eine solche grüne Großstadt darstellt. Und mit dieser Verbindung mit dem städtischen und dem hochgradig gentrifizierten Stadtteil Ostend, in dem dieser Park jetzt gelegen ist, kommen mit dieser Frage nach der Bühne und der Inszenierung und der Kommodifizierung, die daran auch anschließt, Fragen der Exklusivität, des Erlebnisses, das man an diesem Ort haben kann. Das ist natürlich einerseits dann verbunden mit den Gruppen, die da überhaupt hingehen können, aber auch damit, wer also eigentlich hier für wen dieser Park gemacht ist und wer da also Natur in der Art und Weise überhaupt mitnehmen kann. Da sind jetzt also keine Berge, die kommen jetzt im nächsten Beispiel. Dennoch haben wir gerade dieses Poster auch ausgewählt, um eben diese Vielfältigkeit des Naturerlebnisraumes sowohl eben im ruralen wie im urbanen mit anzuführen und die Frage eben, inwiefern sich da immer wieder auch Fragen stellen gesellschaftlicher Ausgrenzung, gesellschaftlicher Einbindung, aber auch der Deutungshoheit und inwiefern eben hier auch Konzepte eigentlich für etwas ganz anderes dienlich sind.
Das ist ein Beispiel für eine durch und durch schon urbane Natur, also eine Natur, die in die städtische Umgebung geholt wurde. Und das ist gestern auf meinem Weg ins Hotel, bin ich dem natürlich auch in München schon begegnet. Also auch hier gibt es ein Sea Life, ja, was auch Natur ist, aber eine urbane Natur. Und noch besser, im Olympiazentrum werden Abseiltouren angeboten für die Bergsteiger unter Ihnen. 40 Meter abseilen, 90 Minuten, 53 Euro. Also da haben Sie die Berge hier. Also das ist, darum müsste man dann nochmal genau darüber sprechen, was für eine Natur wir sprechen. Das zweite Beispiel ist ein Poster von Anna Franke, die sich die mediale Konstruktion Tirols als Tourismusraum als Thema gewählt hat, unter dem Titel Hashtag Visit Tirol. Das ist der Hashtag, unter dem die Tourismuswerbung postet, das Fremdenverkehrsunternehmen Tirol Werbung GmbH. Und sie hat sich ausgesucht, einen Instagram-Auftritt vom 5. September 2019, also fast genau ein Jahr her, der hier genau, da ist er, das können Sie ganz gut sehen, eine dreiteilige Bilderserie, ein sogenanntes visuelles Storytelling. Und hier ist auch ein Text, den kann ich Ihnen kurz zusammenfassen. Da geht es darum, dass der Tiroler Andreas, der wird nur mit Vornamen bezeichnet, spricht über seine Heimat Tirol und wie er Bergführer geworden ist. Es wird erwähnt, dass er über 300 Mal auf dem Großglockner gewesen ist und dann wird dieser Berg auch nochmal ausgezeichnet mit der doch sehr klischeehaften Bezeichnung höchster Berg Österreichs. Okay. Und das macht also das Erlebnis oder das Besondere aus. Das ist ausdrücklich eine Imagewerbung, wie Frau Franke auch betont. Das heißt, es wird, ein Image ist ja auch ein Bild, also es wird mit Hilfe von drei Bildern ein weiteres Bild konstruiert und dieses Bild vermittelt auch nicht nur einen Eindruck von der Landschaft, sondern auch Emotionen und Werte, zum Beispiel Aktivität, das ist hier deutlich zu erkennen, draußen sein, irgendeine Form von Stressfreiheit, angenehme Situation, Entspannung, in dem Fall auch sportliche Betätigung, das hat was mit Aktivität zu tun. Und Frau Franke betont, dass das auch als Gegensatz nicht nur zum Arbeitsalltag zu verstehen ist, sondern auch zum Massentourismus, also zu einer anderen Form von Besuch der Berge. Ich glaube, jetzt habe ich es schon in aller Kürze schnell zusammengefasst. Uns hat es gefallen, weil es eine klare Struktur, einen klaren Gegenstand aufgegriffen hat und gleichzeitig diese Untersuchung aber auch wissenschaftlich gut untermauert hat und eine gute Visualisierung dafür gefunden hat und eben die Social Media auch in den Fokus nimmt, wo sich vieles heute abspielt, wo ich glaube, dass viele Konflikte und Diskussionen, die wir auch schon in den letzten Vorträgen kennengelernt haben oder uns wieder vergegenwärtigt haben, auch etwas mit einfach Medienkonkurrenzen und verschiedenen Formen sich auszudrücken und zu kommunizieren und sich darzustellen, auch viel damit zu tun hat. Und eigentlich müsste man dann diese Form des Diskurses oder diese auch sprachliche Konkurrenz um die Form, die könnte man selber auch thematisieren. Und wie man das in dem Museum macht, wäre dann nochmal eine Frage, aber es wäre sicher eine Aufgabe, da eine adäquate Weise zu finden. Okay, jetzt wollten wir noch zum Schluss das nochmal kurz zusammenfassen, wenn wir noch den Moment haben.
Und das Wolfsbuch wollen Sie noch, oder das ist das letzte Poster jetzt?
Nee, wollten wir.
Genau, wunderbar.
Wir sind jetzt eigentlich schon durch, aber noch so eine Schlussbemerkung. Antje, möchtest du beginnen?
Ja, Schlussbemerkungen in dem Sinne, was wir uns vorstellen, was wir jetzt hier was wir jetzt hier präsentiert haben, auch beitragen können zu der Frage eben einer musealen Umsetzung von Naturerlebnisraum, seiner Inszenierung und Kommodifizierung. Ich denke, so ein Punkt, der uns am Herzen liegt, ist so ein Umgang mit Natur, der eben diese verschiedene Begrifflichkeit von Natur auch mit einbezieht und vor allen Dingen das auch eben perspektivisch transparent macht. Diese verschiedenen Naturen der Karte, der gelebten und erlebten Natur und vor allen Dingen aber eben auch dieser gemachten Natur, die sich uns in verschiedener Art und Weise darstellt und der wir uns nur in gewisser Weise entziehen können, auch in der medialen Darstellung. Und die Frage ist dann eher eben, wie kann man dann auch transportieren, wie man auch distanziert und reflektiert mit solchen Naturbildern, die an einen herangetragen werden, umgehen kann. Das ist etwas, was wir in unserer Lehre sehr wichtig finden und was wir ganz toll fänden, wenn es eben sozusagen auch in außerschulischen und außeruniversitären Bildungsanlässen viel mehr noch transportiert wird, als das bisher der Fall ist. Und das bezieht sich eben nicht nur auf diese verschiedenen Naturen, sondern auch auf die verschiedenen Räume und Räumbegriffe, von denen wir denken, dass es ganz wunderbarer Anlass ist, damit auch zu spielen, in einer Art und Weise, wie wir das vielleicht eben genau in der Hochschule nicht können und wo wir auch den Kontext gar nicht dazu geben können, was ein Museum aber sehr, sehr wohl könnte und ganz wunderbar wäre vielerorts. Es wird ja auch schon gemacht, das will ich jetzt ja überhaupt nicht sagen, ne? Aber das wäre sozusagen so die Stoßrichtung von dem, was wir hier reingeben wollen. Aber Christian hat bestimmt noch ganz viel mehr dazu.
Nein, ich mache es. Ich kann das nur nochmal unterstreichen und ich möchte es nur nochmal zuspitzen in drei Gedanken, die sich einfach aus anderen Beiträgen, die wir heute gehört haben, auch schon ergeben haben, nämlich diese Auseinandersetzung mit Körperlichkeit und auch Leiblichkeit und auf der anderen Seite Digitalisierung. Wie verhält sich das zueinander? Das ist, glaube ich, auch ein Thema, wenn es um Natur und Sport und Alpines Museum geht, wie man das aufeinander bezieht und das kann man ja in einem Museum darstellen. Da kann man ja Medien einsetzen und hat auch die Körperlichkeit der Besucher vor Ort. Zweites Thema, Antje hat es angesprochen, Natur und wie verhält sich Natur zu Technik? Ja, das haben wir heute Morgen in dem Vortrag schon eigentlich ein bisschen andiskutiert und auch vorhin nochmal gesehen. Und drittes Thema, und das ist, glaube ich, das Allerzentralste, Visualität. Wie wird mit Bildern gearbeitet und was bedeutet es, wenn man sich in so einer Bilderwelt bewegt, was wir ja natürlich auch alle tun und immer schon getan haben, aber was sich jetzt durch die neuen Medien nochmal verändert und intensiviert zu haben scheint. Was heißt das epistemisch? Was heißt das für das Wissen, was wir haben über Natur und über die Berge und auch über Sport und so weiter? Und ich glaube, da verändert sich im Ganzen was man, wo es neue Themen gibt für ein neues Publikum, um es mal so kurz zusammenzufassen. Und ich glaube, das muss man zumindest sehr gründlich überlegen, wie man sich dort positioniert. Okay, vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, wir sind danke, Herr Holthoff, danke, Frau Schlottmann. Wir haben ein bisschen, sind wir gerade schon am Limit von der Zeit, aber ein, zwei Fragen würde ich gerne noch zulassen. Axel und dann hier.
Der Schlüssel nach dem hört man? Ist aber an, jetzt. Also der Schlüssel, wenn ich jetzt so verstanden habe, ist eigentlich die Sprache. Wenn es Natur nicht im Singular gibt, sondern im Plural, dann kommt es darauf an, worüber reden wir denn, wenn wir über Natur reden. Also Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Ist schwierig im Museum wahrscheinlich darzustellen, aber der Begriff wird ja schon kräftig umkodiert. Also ich sehe nicht nur von Tourismusverbänden Werbeanzeigen, wo man dann mit Natur pur wirbt und unten ist eine Berglandschaft mit einem Speicherteich für die Beschneiung zu sehen. Wir haben Orte wie Serfaus, ungeheuer erfolgreich bei Familien, wo die Kinder dann schon lernen, aha, das ist Bergnatur, wenn dann da der Speicherteich ist, wenn dann da die Coaster runterfahren, die Seilrutschen, ja, und die werden groß und die lernen das. Und die haben das dann gelernt, aha, Natur, Berge ist das, wenn Infrastrukturen drin sind.
Genau, ja.
Wie kann man sowas denn im Museum rüberbringen?
Okay. Ja, mit Playmobil zum Beispiel.
Ja, ich habe bei Ihnen jetzt verschiedene Begriffe notiert, wie distanzieren, reflektieren, neutral sein, Visualität, die im Museum dargestellt werden könnte, sollte, den Begriff belehren. Schlagen Sie das auch vor, dass das ein Museum aktiv aufgreifen sollte?
Nein, würde ich nicht. Haben Sie mich so verstanden, dass ich das könnte?
Nein, ich wollte nur ganz bewusst die Frage stellen. Bewusst provozieren wollte ich. Muss das aus Ihrer Sicht ein Museum darstellen?
Nein, ich würde mich da ganz klar davon, wie soll ich sagen, distanzieren. Es gibt so eine, in der Museumswissenschaft gibt es so eine Entwicklung, die ist aber auch schon 30 Jahre alt, aber hat sich inzwischen in Deutschland auch eigentlich ziemlich manifestiert. From knowledge to narrative. Also von Wissen und etwas, Leuten etwas Neues, sie informieren, aber einseitig, hier ist der Informierte und dort ist der Besucher, der das aufnimmt, hin zu einer Diskussion, zu einem Diskurs und zu einem Erzählen von Geschichten und dazu gehören auch die Geschichten des Besuchers oder der Besucherin. Ja, also insofern ist es eher auf einer Ebene, man gibt Anlass, über Dinge nachzudenken, man gibt Impulse, eher in diese Richtung. Und da glaube ich, deswegen, das sind theoretische Begriffe, so mit Visualität und so, aber ein Museum ist voller Bilder und ist voller Gegenstände und ist voller Diskurse, sowieso, jedes Museum. Und ich glaube, dass es gut wäre, das selber zu thematisieren, also die eigene Musealität auch an bestimmten Stellen mit zum Thema zu machen. Das ist eigentlich gar nicht schwierig, man muss nur immer so einen Dreh finden und da hat dann auch der Besucher so einen Aha-Effekt, ja, das gelingt nicht immer, aber ich finde das der Mühe wert.
Gut, wunderbar, danke.
Darf ich ganz kurz noch ergänzen? Ich würde mich da auch völlig anschließen und denke, dass es genau die Aufgabe dann sein müsste, eben aufzubrechen und viel Perspektivität sichtbar zu machen und die aber auch stehen zu lassen und nicht das immer dann am Ende dann sozusagen zurückzuführen und zu sagen, ja, und das ist jetzt aber die richtige Version und das ist das, wie es eigentlich gesehen werden sollte. Nein, nicht? Also es geht ja genau darum, eben diese verschiedenen Perspektiven erstmal offen zu legen, freizuschaufeln und dann, um sie einfach verhandelbar zu machen in der Frage, was ist denn für den jeweiligen Anlass und den jeweiligen Kontext vielleicht die richtige Art und Weise, der Darstellung und der Aneignung.
Gut, danke Ihnen beiden. Ich habe den Auftrag mitgenommen. Wir schauen, was dann in 3 Jahren
passiert. Danke. Okay.
Als nächstes